Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 12. Juni 2024. Es ist der Mittwoch, es ist die letzte Woche der Session. Ja, hässliche Szene heute im schweizerischen Parlament. Dominik, was ist passiert?
Ja, beim Besuch vom ukrainischen Parlamentspräsidenten haben ganz besondere Sicherheitsvorkehrungen geherrscht. Ehrlich gesagt, Sachen, die ich noch nie gesehen habe im Bundeshaus. Sogenannte Fettball-Polizisten mit Maschinenpistolen im Anschlag. Und vor allem das Stegenhaus, wenn man unten reinkommt, in die grosse Hallen. Und dann gibt es ja die Verzweigung vor den drei Eidgenossen nach rechts und links. Das Stegenhaus war abgesperrt, wo man den Gast eingeführt hat, und der Thomas Aeschi und der Nationalrat Graber, beide SVP, haben die Stege benutzen, sind von Fettballpolizisten aufgehalten worden und haben sich eine Rangelei mit denen geleistet und haben dann ausgerufen wie ein Wald voll Affen, das ging ja nicht, dass sie da die Stege nicht können benutzen, wenn da der ukrainische Gast reinkommt.
Gut, also wenn man einfach Bilder sieht, oder, von dem Video, muss man sagen, also geht es eigentlich noch. Also irgendwo muss ich ja sagen, Bundespolizisten sind ja auch Polizisten und Schweizer Polizisten haben ja auch gewissen gesunden Menschenverstand. Und ich finde völlig klar, dass der Thomas Aeschi da entweder die Nerven verloren hat oder das vielleicht auch provoziert hat. Das ist von ihm her auch dumm. Aber ich finde, dass den Polizisten so reinfahren und die noch genau gewusst, wer das ist. Also ich meine, das ist ja ein Witz. Ich meine, wir sind doch nicht... Also auch die ganzen Sicherheitsmassnahmen, muss ich einfach sagen, welcher übereifrige Bürokrat hätte jetzt das Gefühl gehabt, wir sagen hier in Weißrussland.
Das ist, glaube ich, auch die entscheidende Frage. Also ich meine wirklich, wer hat da beschlossen, also Maschinenpistolen im Bundeshaus, ich habe den Badge seit 1996, du bist auch noch mal da gewesen. Entschuldigung, das haben wir noch nie erlebt. Und das braucht es auch nicht. Ich meine, ich weiß nicht, ob sie Sicherheitsdispositiv gebraucht haben, weil sich plötzlich so vom dritten Stock oben runter irgendeinem Seil einen russischen Agenten abschmeißt und dann den ermordet. Das ist einfach komplett übertrieben. Wir sollten auch die Sicherheitskultur von der Schweiz dem ukrainischen Gast zeigen, oder? Von mir aus außerhalb des Bundeshaus, ich gebe zu, das ist, er ist Nummer 2 von der Ukraine, das ist ein besonders zu schützender Gast. Aber wenn er dann einmal drin ist, muss ich sagen, dann könnte man auf so Firlefanz verzichten. Auch die Stegensperre, das ist komplett übertrieben. Auf der anderen Seite, du hast es angetönt, wahrscheinlich hat es der SVP-Fraktionschef ein bisschen provoziert, vielleicht sogar gezielt, das wissen wir nicht. Dann ein Statement von seinem Kollegen Michael Graber, durchaus sehr fragwürdig. Er hat dann Polizisten verglichen mit Mitläufern im Naziregime. Das sollte er nicht. Und die Polizei so kritisieren sollte er als SVPer auch nicht. Das kommt sehr schlecht an, das passt auch nicht dazu. Also der Versuch so auf Fabian Molina, Tamara Funicello auf rechts zu machen, ich glaube, der kommt nicht gut.
Gut, eben, vielleicht sind wir da jetzt, also du bist da vielleicht ein bisschen ungerecht, ich weiss nicht. Wenn du das Video anschaust, würde ich sagen, der Thomas Aeschi hat nicht sehr, wie soll ich sagen, überlegt gewirkt. Also eben, vielleicht hat er am Anfang das Gefühl gehabt, ich laufe jetzt einfach durch und eben hat das vielleicht auch wollen provozieren, kann sein. Aber nachher, wo das die Handgemenge ist, dann merkt man an, also das ist nicht wohl, dem ist gar nicht wohl gewesen und ich muss jetzt einfach sagen, ich finde es eine Zumutung, dass ein Polizist sich das getraut. Also ich meine, in einem Land, wo man Kopf und Deckel Leute, die Schwerkriminelle sind, fast nicht mehr kann anlangen, weil nachher die Presse ausruft und Polizisten Angst haben und Politiker in die Hose machen, ist es schon ein ganz komisches Bild, dass der Fraktionschef von der grössten Partei von einem Polizist fast verprügelt wird. Ich meine, geht es dem eigentlich noch? Also ein Polizist, finde ich, muss auch die Nerven behalten und hätte dann können sagen, du, also gut, das ist mir also zu blöd. Also wenn da der Herr Aeschi das Gefühl hat, er müsse jetzt da durch, dann rufe ich dem Chef, oder? Dann sage ich, Herr Aeschi, komm, ich warte und ich hole den Chef. Also Ich muss schon sagen, eben, es geht um das Sicherheitsdispositiv. Was ist in die Leute reingefahren? Ich meine, wir haben schon diskutiert beim Bürgerstock mit dem Rehkitz. Das können wir dann am Schluss auch noch ein bisschen diskutieren.
Oh aber, ja, oh ja.
Oder das Schlimme ist ja, es ist viel wichtig Tuerei in den Händen, oder? Es ist ja genau, genau das Zeichen von diesen Grossmächten, dass sie ja immer auch mit irrsinnig vielen Sicherheitsmassnahmen kommen, oder? Ich meine, die Amerikaner sind ja nicht mehr ganz bachen, wie die ihre Politiker schützen. Jetzt kann man noch sagen, gut, die haben wenigstens etwa 4 Präsidenten, die verschossen worden sind. Bei uns ist es so extrem selten, dass so etwas passiert. Dass man, und da hast du völlig recht, es hätte gerade einen guten Eindruck gemacht, dem Ukrainer zu zeigen, wie in einer Demokratie wie in der Schweiz Vertrauen zwischen Bürger, Behörden, Politiker, Polizei einfach super ist. Und das Bild, da muss ich sagen, ist eine Schande. Also es ist wirklich eine Schande. Und die Bundespolizei, die noch angeschrieben ist, Bundespolizei, also es ist schon ganz peinlich.
Ja, und wir haben doch einmal, ich habe irgendwie in Erinnerung, ich bin jetzt nicht dazu gekommen, nachzuschauen, wir haben einmal doch darüber abgestimmt und haben gesagt, wir wollen keine Bundespolizei. Und es ist einfach eine zunehmende Tendenz, dass da das sogenannte FEDPOL, Bundesamt für Polizei, immer mehr so Polizisten mit immer mehr Waffen ausrüstet. Weißt du, das merkst du, wie die immer mehr so um den Bauchgürtel anhaben, oder?
Ja.
Und man hat überhaupt die Polizeifunktion, die hat man ja erst eingeführt nach dem Zuger Attentat. Vorher hat es einfach eine Zugangskontrolle gegeben. Und lustigerweise am Anfang hat das Securitas gemacht im Bundeshaus, weißt du, um zu schauen, wer jetzt da noch in die Wandelhalle reingeht. Und ich hat das eigentlich noch gut gefunden. In der Schweiz macht man das mit einem privaten Sicherheitsdienst. Man braucht da nicht so eine Bundespolizei, die mit Schlagstock irgendwie bewaffnet oder eben heute sogar mit Maschinenpistolen im Anschlag umeinander stolziert.
Genau, wir sind immer stolz gewesen, dass bei uns jeder Bundesrat mit dem Tram ins Bundeshaus fahren und so weiter. Und das wollen wir so behalten. Also noch einmal, die Verantwortlichen für diesen Einsatz, die müssen sich zeigen. Am Schluss finde ich, das wäre auch ein Thema für den Bundesrat, weil ich meine, wir machen uns auch lächerlich. Das ist jetzt auch wieder ein Video, wo viral geht. Also, ich meine, das ist eine Zumutung. Und wie gesagt, auch der Bürgerstock ist auch schon so eine unglaubliche Sicherheitsburg. Also man würde meinen, eben, was für ein Land leben wir eigentlich. Gut, gehen wir zu einem anderen wichtigen Thema. Grundsätzlich, warum ist überhaupt eben das Sicherheitsdispositiv aufgezogen worden? Es ist aufgezogen worden für den ukrainischen Parlamentspräsident. Russland, Stefantschuk oder so etwas, ist auch so etwas, wo mir nicht passt. Oder? Wir haben ja schon genug Außenminister und wir haben schon genug Staatschefs, die sich gegenseitig die ganze Zeit töpen gehen und besuchen. Jetzt müssen auch noch Parlamentspräsidenten hin und her fliegen und sich gegenseitig auf die Schulter klopfen. Das ist auch so ein Ritual, wo man auch merkt, das sind alles Sachen, wo die Schweiz nicht mitmachen sollte. Das sind Politiker, die sich sehr, sehr wichtig nehmen und das sollten wir nicht mitmachen. Und dass ein Parlamentspräsident wie Erik Nussbaumer, der ja ein pragmatischer, bodenständiger Baselbieter eigentlich ist, das Theater alles mitmacht. Ich weiss nicht, was du findest, Dominik.
Ja, immerhin. Der Erik Nussbaumer hätte noch mehr Theater wollen. Er hätte noch wollen, dass der Herr Stefantschuk auch noch reden im Nationalratssaal oder sogar vor der Vereinigten Bundesversammlung. Das sei aber, so hat er an einer Point de Presse gesagt, das sei von bürgerlicher Seite verhindert worden. Oder? Weil, ja, ich muss wirklich sagen, das ist so etwas ist wirklich, glaube ich, sollte man wirklich nur für außergewöhnliche Anlässe wirklich machen. Ich bin gar nicht, kommt mir gar nicht in den Sinn, wenn wir das gehabt haben, hätte Churchill vielleicht dürfen reden dort bei seiner Reise.
Nein, er war nie im Parlament gewesen. Er ist natürlich abgewählt gewesen dann, gell?
Aber bei uns ist das eigentlich unüblich. Und wir haben ja auch ein Working Parliament. Also, bei uns im Parlament geht es um den Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe C, ob es dort zwischen zwei Verben ein Komma hat oder nicht. Und das wird abgestimmt und das versteht man im Ausland nicht. Und darum werden gar nicht die grossen Reden geschwungen. Dass,
ja, wir haben gar keine Zeit. Also ich meine, weißt, das finde ich auch so etwas. Ich meine, das ist typisch für Berufspolitiker, die sich ja sowieso im Parlament die ganze Zeit langweilen und nichts zu tun haben. Da kommt wieder mal ein Parlamentspräsident aus Liechtenstein, Luxemburg und Andorra. Da kann man sich wieder wichtig aufführen. Das ist alles typisch für alte Monarchien. Das passt nicht in die alte Republik Schweiz rein.
Genau. Und dann, noch interessant an dieser Point de Presse, hat der Yannick Güttinger vom Nebelspalter hat, der Parlamentspräsident, glaube ich, die wichtigste Frage gestellt, nämlich, ja, wie er denn dazu stört, dass der Putin ja will letztlich die Kriegslinie oder die Frontlinie einfrieren und will vielleicht einmal einen Waffenstillstand oder so mal machen. Das hat er klar abgelehnt, so klar, wie ich es noch nie gehört habe vom Herrn Zelensky, und hat klar gesagt, nein, das wäre dann bereits Konzession gegenüber Russland, und man will das ganze ukrainische Gebiet zurück, man will auch Reparationen und so weiter, und das käme nicht in Frage. Und da muss ich sagen, das gibt einfach einen schlechten Geschmack her, oder? Irgendwo durch, wenn da eine Seite halt sich nicht einmal mit diplomatischen Floskeln, oder? Man muss ja nicht sagen, ja, wir wollen Konzessionen machen, das verstehe ich. Aber nicht einmal so ein bisschen Türchen offen lassen, um, ja, dass man irgendwann wird man ja müssen verhandeln, wahrscheinlich. Oder Krieg werden nur durch totale Niederlagen oder durch irgendwelche Verhandlungen beendet. Und ja, gut, das finde ich halt extrem.
Gut, aber ich nehme jetzt eben an, und das ist nämlich der Punkt, dass die Ukrainer Ignacio Cassis das ziemlich klar bedeutet haben. Er weiss das. Aber er hat entweder nicht hören, er hat es nicht verstanden oder hat gewusst, bei uns im Publikum kannst du das nicht vermitteln. Eine Friedenskonferenz, wo die einen gar nicht kommen und die anderen wollen keinen Frieden. Ich meine, ist ja nicht mehr ganz, wir sind ja nicht ganz bache. 10 bis 15 Millionen kostet uns das, dass wir eine Kriegspartei hier hinbringen, die gar nicht einen Waffenstillstand schliessen will. Und die anderen haben wir nicht einmal eingeladen. Ich meine, das ist einfach, das ist so dilettantisch, dass man einfach sagen muss, was haben wir eigentlich für ein EDA? Brauchen wir das noch? Könnten wir nicht das auch noch gerade abschaffen?
Ja, das könnte man vielleicht. Und das ist ja der Ignacio Cassis am Montag gefragt worden vom Kollegen Stefan Lanz vor 20 Minuten. Ja, warum, dass man dann nicht, vielleicht hätte man ja sollen die Einladung an Russland einfach einmal rauslassen. Und dann hat die Russland die nämlich abgelehnt. Und dann hat man
vielleicht,
können sagen, okay.
Vielleicht auch nicht. Weißt du, vielleicht eben
auch
nicht.
Warte, das ist eben der Clou. Oder? Er hat gesagt, dann hat die Russland das abgelehnt. Und dann hat man können sagen, ja, Russland hat nicht wollen kommen. Und die Antwort von Ignacio Cassis war eben genau gewesen, ja, das wäre schon möglich gewesen. Aber vielleicht hat die Russland die Einladung auch angenommen. Und er hat relativ deutlich gesagt, das hätte dann der Ukraine nicht passt, wenn Russland eben gekommen wäre. Oder? Und da muss ich sagen, das zeigt, dass der Leitartikel von Yannick Güttinger vom letzten Samstag eben ein Schuss ins Schwarze war, weil er gesagt hat, die Schweiz hat faktisch mit den Sanktionen natürlich, mit der so angeblichen Friedenskonferenz sich zum Helfershelfer gemacht von der einen Seite. Und darum, der Titel war «Mitschuld am Krieg», das finde ich geht ein bisschen weit, aber es geht natürlich in die Richtung, das stimmt schon.
Gut, das geht viel zu weit aus meiner Sicht, das ist, würde ich auf keinen Fall so formulieren, sondern ich finde eher, es ist eine Irreführung von der schweizerischen Öffentlichkeit auch, oder? Es ist ein EDA, und ich unterstelle das jetzt meinen vielgeliebten und vielgescholtenen Diplomaten, wer im EDA arbeitet, weiss, dass er bei mir immer einen Stein im Brett hat, nein. Es hat also wirklich mit unseren Diplomaten zu tun, die einfach gerne so eine Konferenz natürlich haben. Für sie gibt das gute Arbeit, das ist interessant, verstehe ich. Es ist eine Art von Job-Enrichment, wo ich denen würde gönnen, wenn sie uns etwas bringen würden. Aber es bringt uns nichts mehr. Steuerzahler zahlen einfach, dass sie ein interessantes Leben haben, interessantes Berufsleben haben. Das geht so nicht. Und die Ignacio Cassis ist entweder zu naiv oder zu schwach. Oder er glaubt sogar daran, dass das etwas bringt und macht das mit. Und nachher haben wir ein Publikum, ein Schweizer Publikum, das halt immer ein bisschen skeptisch ist, wenn es etwas kostet. Und wenn es ein bisschen mit Ausland zu tun hat, sind wir grundsätzlich ein bisschen skeptisch. Auch alte Republik. Wir wollen eigentlich gar keine Außenpolitik. Wir wollen einfach in Ruhe gelassen werden. Ja, und wenn dann das kommt, dann tut er, ja, und dann, wenn das kommt, dann tut er die Erwartungen wahnsinnig schüren, oder? Sagt, ja, eben Friedenskonferenz, wir können da mal etwas machen. Man kann dann lesen, ja, wir Schweizer können doch nicht einfach zuschauen. Warum nicht? Was haben wir als Kleinstaat mit dem Krieg zu tun? Wir können gar nichts ausrichten. Schon die Vorstellung, dass wir da irgendeine grosse Rolle könnten spielen, das ist doch einfach eine Fantasie. Das ist wichtig, Tuerei, wo eben andere Leute müssen zahlen, nämlich du und ich. Aber vielleicht würde ich noch schnell etwas sagen, auf dem, was du gesagt hast, wegen dem Waffenstillstand. Ich bin am Montag, habe ich den Peter Hossli getroffen. Der Peter Hossli ist aus meiner Sicht einer der besten Reporter, die wir haben im Land. Er war häufig schon in der Ukraine, war jetzt wieder vor kurzem. Und da habe ich auch ein bisschen so gefragt, wie ist denn die Stimmung in der Ukraine? Und man hat ja das Gefühl, wenn man so unsere Presse oder unsere Medien liest, ja, die sind am Zusammenbrechen, ja, die wollen gar nicht mehr, ja, die sind völlig verzweifelt. Er hat gesagt, ich habe niemanden getroffen. wo jetzt einen Waffenstillstand will, wo jetzt Frieden will. Er war in einem Spital, wo Kriegsversehrte, also junge Männer, wo man die Arme, wo man die Beine ab amputiert hat, wo Prothesen bekommen und selbst die sagen, nein, wir wollen weiterkämpfen, die Russen, die müssen wir besiegen, wir wollen vielleicht sogar Krim zurück. Ob das realistisch ist oder nicht, oder spielt gar keine Rolle. Die Moral der Ukrainer ist hervorragend und sie ist durchgehend hervorragend. Die wollen nicht aufgeben, die wollen weiterkämpfen. Und schon deswegen muss ich sagen, Ignacio Cassis, er fällt diesen Leuten in den Rücken mit seiner Friedenskonferenz.
Ja, es gibt natürlich auch die anderen. Ich war auch in Tschechien, gehe jagen, und mein Jagdführer war ein Ukrainer, der ein Jahr an der Front dient hat und dann abgehauen ist, weil die Armee so korrupt war. Sein Kommandant hat Sicherheitswesten für die Truppen, hat er privat verkauft und so weiter, hat er mir erzählt. Und er hat gesagt, er sei 32, hat eine Frau und ein Kind, er hat ein Jahr lang gekämpft, mehrfach am Tod fast gestorben und dann sind er abgehauen, weil für so eine korrupte Armee will er sein Leben nicht aufs Spiel setzen. Gut, es ist ganz schwierig, Markus.
Wenn man mit Deserteuren redet, dann ist es immer schwierig. Oder? Ich meine, die Deutschen, die in die Schweiz gekommen sind im Zweiten Weltkrieg, die haben natürlich auch so geredet, ist klar. Nein, ich finde das sehr etwas Heikles, aber es ist ja gleich. Ob jetzt alle Leute, sicher tun nicht alle Leute so denken, aber meiner Meinung nach ist ziemlich klar, von der Ukraine und von den Russen auch her, die wollen alle jetzt keinen Frieden. Und deshalb gibt es sowieso nichts zu tun für uns auf dem Bürgerstock. Also das können wir, glaube ich, so abschliessen. Gut, jetzt ein ganz anderes Thema, ganz wichtig. Jacqueline Badran, sie ringt mit dem Schlaf. Berühmtes Foto, das da verbreitet worden ist. Es ist, glaube ich, echt. Es ist nicht Fake News. Sie ist eingeschlafen. Sie ist eingeschlafen im Parlament. Und ich muss einfach sagen, ihre Fraktionsmitglieder, die sind also schon nicht solidarisch mit ihr. Die hätten doch sollen sie darauf hinweisen, dass man jetzt einfach nicht wie in der Schule früher einfach den Kopf auf den Tisch ablegen und schlafen. Das geht nicht. Aber die Leute, die das nicht erleben wollen, dass sie irgendwie im Büro vor dem Chef, und ich meine, der Chef sind wir, der Souverän, wir schauen im Parlament zu, dass die Leute ein bisschen arbeiten. Eben, wer nicht will vor dem Chef einschlafen, der sollte jetzt diese Information gut zulassen.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja gut, also heute ist natürlich noch, eben, wir haben es gesagt, Session gewesen, und neben den Schlägereien, die da stattgefunden haben im Parlament, jetzt sind wir schon so weit, dass wir das erste Mal seit 1848 aus dem Parlament sogar Schlägereien haben, Maschinenpistolen wahrscheinlich auch. Nein, aber sie tun ja auch noch beraten, sie tun noch beschliessen. Was ist passiert heute, Dominik?
Ja, im Ständerat hat man einerseits Beat Jans den Auftrag gegeben, Bezahlkarten für Asylbewerber zu prüfen. Das kommt natürlich, weil in Deutschland das ein Erfolg ist. Im Kanton Bern übrigens verlangt das Parlament, dass der Bund die Bezahlkarten für Asylbewerber prüft. Dann hat man, will man den Schutzstatus S anpassen, dass es weniger Missbrauch gibt. Und der Entscheid hat mir genau gefällt, wo der ukrainische Parlamentspräsident im Ständerat gesessen ist. Und ein Ständerat hat mir gesagt, er hätte dabei sehr zufrieden gewirkt, weil die Ukraine ja eigentlich nicht so wahnsinnig Freude hat, eben wenn da mögliche Wehrpflichtige in der Schweiz sind. Und das Dritte vielleicht, auch der Nationalrat tut mit dem genau gleichen Text protestieren gegen das Klimaseniorinnenurteil vom EGMR, vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg.
Genau, und da muss man schon sagen, das ist, ist doch noch erstaunlich, dass im Nationalrat auch so eine Mehrheit zustande gekommen ist. Und es zeigt einfach, wie die Bürgerlichen und vor allem auch die bürgerliche Mitte, wie die gemerkt haben, wie unglaublich unpopulär das der Gerichtsentscheid war. Und dass sie eigentlich sofort etwas machen müssen, weil sonst eben jede internationale Justiz in der Schweiz kompromittiert ist.
Ja, natürlich. Also das hat jetzt einfach keinen Geiss weggeschleckt. Und auch der Versuch von Links-Grün, also wirklich, es hat mich an Orwell wirklich erinnert. Oder weißt du, irgendwie zu behaupten, ja, das Parlament darf jetzt da nichts sagen wegen der Gewaltenteilung. Oder? Und dass ja das Gericht zuerst die Gewaltenteilung überschritten hat, indem sie faktisch probiert hat, schweizerische Politik an der schweizerischen Demokratie vorbeizufordern. Das hat man einfach ausgeblendet. Und das kannst du nur, wenn du wirklich ein Orwellsche doppeltes Salto machst, Krieg ist Frieden und so weiter. Wir haben das alle gelesen und wir haben das alle verinnerlicht. Und das ist so ein Orwell-Moment, wo man lustigerweise irgendwie, ja, man erlebt das nur mit Linken hier in Bern. Das ist einfach so.
Das Gute ist aber schon, dass man sieht, dass jetzt das bei den Bürgerlichen, und zwar bei allen Bürgerlichen, nicht mehr verfängt. Weil früher, du kennst es noch beim Bundesgericht, oder? Es hat ja auch mal auch Kritik gegeben am Bundesgericht, vor allem natürlich von SVP-Kreisen. Und da haben also sehr viele Bürgerliche auch immer gesagt, das ist gegen Gewaltenteilung. Dabei ist es genau dort auch ums Gleiche gegangen. Es ist auch darum gegangen, dass die SVP häufig kritisiert hat. Man kann dann darüber diskutieren, ob zu Recht oder nicht, aber sie haben kritisiert, dass nämlich das Bundesgericht sich auch als Gesetzgeber tut gerieren und damit natürlich Gewaltenteilung tut, ritzen. Und das war eben in dem Sinn genau der gleiche orwellsche Trick gewesen, dass man nachher sagt, nein, eher sind die, die Gewaltenteilung in Frage stellen.
Aber vielleicht ich glaube, noch ein Punkt, oder die Debatte, du kennst das aus den USA, oder die Debatten über Originalismus, also Auslegung vom Recht, wie man es gemeint hat, wo man es verfasst hat, versus eben Living Constitution, das ist in den USA eine Debatte, eigentlich seit 50 Jahren, ganz berühmt wurde durch Antonin Scalia, ein oberster Richter, wo das auch gefördert hat und er hat jetzt auch Nachfolger gefunden, darum hat man auch Dobbs, die Roe vs. Wade mit Dobbs können übersteuern, aber es interessiert interessant aus Schweizer Sicht ist, weißt du, wo der Antonin Scalia das gelernt hat, der Originalismus? Das ist ganz spannend.
Ja, in Fribourg, gell? Er hat in Fribourg.
Genau, an der Uni Fribourg.
Ja, unglaublich, die Katholiken. Er ist ja ein ganz gläubiger Katholik.
Natürlich. Es ist auch, und die originalistische Argumentationsweise hat natürlich etwas Katholisches. Oder? Du musst irgendwo durch eine Rechtstradition gerecht werden und kannst nicht einfach irgendetwas, was man irgendwann einmal beschlossen hat, in etwas umändern, wo du jetzt gerade Lust hast drauf. Oder? So, als Richter. Das muss das Parlament machen. Und diese Unterscheidung, letztlich auch Gewaltentrennung, ist natürlich etwas sehr Katholisches. Oder? Wenn man das, und ja. Es ist interessant, dass er das wirklich in Freiburg gelernt hat. Und darum ist die Debatte hoffentlich nicht beendet mit dieser Erklärung.
Genau, und ich glaube, also, wenn du Freiburg erwähnst, es hat natürlich sicher auch mit dem Erzföderalismus zu tun. Oder? Das ist natürlich früher noch, hat die katholische Minderheit natürlich immer geschaut, dass sie eben den Föderalismus hoch halten, weil der Föderalismus hat bedeutet, dass zum Beispiel die Innerschweiz, da hat niemand in Bern können denen reinreden, oder? Die haben gemacht, was sie wollen, und auch das Bundesgericht, das hätten sie sich nie gefallen lassen. Und Freiburg ist ja auch so ein bisschen ein querulanter Kanton. Die Innerschweiz ist nicht querulatorisch natürlich, aber die Freiburger haben sicher die Tradition auch gehabt, alles was von Lausanne kommt oder von Bern kommt, ist reformiert und gefährlich. Von dem her passt das natürlich gut zusammen. Aber vielleicht noch etwas Letztes, oder? Der Tagi und 20 Minuten haben ja auch noch eine Umfrage gemacht zu dem Thema und dort sind eigentlich die Ergebnisse eben auch sehr interessant.
Ja, sie sind vor allem sehr deutlich. Oder? Ich meine, dass die über 65-Jährige, die sagen klar, die Schweiz soll das Urteil ignorieren. Und das ist sehr deutlich. Also wenn man das zusammenzählt, dann sind das 44 und 17. Das sind 61%, die dieser Meinung sind, eben, dass der EGMR nicht zuständig sind. Nicht zuständig ist ähnlich viel sagen, dass das Urteil ist inhaltlich nicht korrekt. Und auch 56% sagen, man soll da nichts umsetzen. Und die Befragung hat Livas für Tamedia durchgeführt.
Genau, und ich glaube, das ist wahrscheinlich ziemlich ein repräsentativer Ausschnitt aus der Stimmung vom Volk. Und da kann man jetzt auch mal sagen, dass da die Bürgerlichen einfach richtig erfasst haben, dass das wirklich ein Urteil ist, das unglaublich unpopulär ist, ausser vielleicht im Kreis 4, 5 und irgendwann mit dem Gundeli in Basel-Stadt. Aber sonst findet man das nicht so gut.
Woher kommt unser Strom? Wie viel CO2 stösst die Schweiz tatsächlich aus? Welche Rolle spielt Wasserstoff? Und wie lange haben wir noch Energie, wenn alle Stricke rissen? Die Antworten auf alle Ihre Energiefragen gibt es jetzt auf powerfacts.ch. Von Mobilität bis Gebäude, von Klimaschutz bis Versorgungssicherheit. powerfacts.ch. Fakten statt Fake. Wissen statt Wahrweisen. Jetzt unter www.powerfacts.ch.
Gehen wir zu einem ganz anderen grossen Thema, wo ich wirklich natürlich nur mehr sagen kann, Asche über mein Haupt, oder? Ja, genau so heisst es. Ich habe natürlich, wie der Dominik richtig gesehen hat und heute Morgen mir gesagt hat, von Rehkitz null Ahnung. Und Wir haben gestern über Rehkitz geredet, Camilote und ich. Camilote, Zürcherin, ich aus Baden. Keine grosse Stadt, aber doch innerstädtisch. Wir haben natürlich keine Ahnung. Jetzt müssen wir unglaublich viele Korrekturen anbringen. Dominik, the floor is yours.
Merci vielmals. Man weiss gar nicht, wo anfangen. Also erstens... Nein, die Wiesen, die werden mit einem Meier werden die gemäht und nicht mit einem Maidröscher. Das ist der Camilote rausgerutscht. Das ist der lustigste gewesen. Also, und die Tiere werden von den Rehgeissen in die Wiese hineingesetzt. Und zwar aus biologischen Gründen. Dort sind sie am besten geschützt vor dem Fuchs. Und anderen Raubtiere, Raubvögel, weil die hohen Halme sich wirklich über diesen kleinen Tierli zu. Du siehst die überhaupt nicht. Sie haben auch keinen Eigengeruch, darum schmeckt sie der Fuchs nicht. Der Rehgeiss merkt sich den Ort und geht pro 24 Stunden 3 bis 6 Mal vorbei, zum Milch geben. Und das ist so die ersten 1-2 Wochen, wo die dort sind, bis sie eben sich auch von anderen Sachen können ernähren als von der Muttermilch, von der Rehgeiss. Und darum ist das so gefährlich, weil es genau in die Heusaison reinkommt. Aber jetzt ist es gar nicht so schlimm, das hat uns ein Landwirt aus dem Luzernischen geschrieben, weil es ja die ganze Zeit schifft, oder? Wird jetzt sowieso nicht gemäht, oder? Es muss ja jetzt wirklich, damit kannst du mähen, muss es heuen, muss es ein paar Tage wirklich trocken sein. Ein guter Wetterbericht, den gibt es im Moment nicht. Also darum hat er das Gefühl, kommen eh nicht so viel Rehkitz dran. Und dann natürlich, es sind nicht nur Bauern, die suchen, die den meisten
Fällen vor allem...
Es sind eben die Jäger, die das machen. Also mindestens im Kanton Bern. Vielleicht ist das ja auf dem Bürgerstock anders. Aber im Kanton Bern ist es so, dass Bauern überhaupt keine Zeit haben, um die Rehe zu suchen, sondern sie läuten uns Jäger an und wir gehen sie dann suchen. In der neuesten Zeit eben auch mit Drohnen. Das ist sehr effizient. Muss man einfach am Morgen früh machen, damit der Temperaturunterschied gross ist. Und da kann man wirklich sehr viel Rehkitz retten. Und es gibt natürlich dann viele, die sagen, ja, ihr rettet die jetzt und im Herbst stünden sie schiessen, ihr blöden Affen. Da gibt es zwei Sachen zu sagen. Erstens ist es der Kanton, der uns verpflichtet. Ich schiesse sehr ungern Rehkitz. Und zweitens, ja, immerhin, es ist dann ein bisschen mehr Fleisch dran, als wenn sie
verhackt werden. Aber Rehkitz muss man auch schiessen, weil es zu viel gibt, oder was?
Das ist die Waldmafia im Kanton Bern, tut das von uns verlangen, weil sie natürlich, wenn du junge Tiere schiessest, tust du den Bestand, vor allem junge weibliche Tiere, tust du den Bestand sehr effizient regulieren. Und weil die Waldbesitzer da völlig durchdrehen wegen Waldschäden durch Rehe und der Kanton Bern, der grösste Waldbesitzer im Kanton Bern ist, die tun sich dann zusammen verbrüdern. Und darum haben wir die Pflicht, wir müssen immer mindestens eins Rehkitz
schiessen. Das ist also traurig. Aber jetzt noch schnell eine Frage der Drohne. Also ja. Die fliegen dann relativ weit oben und können einfach die einfach alles filmen und merken dann, wo das Kitz ist. Nur weil du gesagt hast, die sägen so gut geschützt unter dem Gras, man sieht sie gar nicht.
Ja, aber die Wärme, die haben eine Wärmebildkamera. Aha. Und es fliegt so, also nicht wahnsinnig weit oben, so 10, 15 Meter, tut man das Feld abfliegen. Und wenn man einen Punkt sieht, der warm ist, darum muss man es auch am Morgen machen, wo der Unterschied gross ist. Oder am Mittag sind nachher die Halme auch warm, oder? Und dann ist der Unterschied nicht mehr so gross. Aber am Morgen kannst du das gut machen, ist der Unterschied gross. Und dann schickt man einen Jäger oder eben, es kann auch ein Bauer sein, der hilft, das kann man schon auch
zugestehen. Die Bauer, genau.
Und dann muss man, das Rehkitz, man darf es nicht anlangen, weil es dann menschlichen Geschmack überkommt und von der Rehgeiss dann abgelehnt wird. Man muss es also mit ganz viel mit Gras sozusagen wie raus transportieren an den Rand. Und dann kann der Bauer die Wiese mähen. Dann wird die Geiss bei nächster Gelegenheit kommen und mit dem Rehkitz entweder in eine andere Wiese gehen oder sagen, okay, jetzt ist fertig, lustig, jetzt kommst du mit mir in den Wald.
Ja, das ist herzig. Also dann könnten die miteinander zurückpendeln. Nein, ja. Aber was auch noch interessant ist, eine Anwältin hat mir nämlich auch relativ erbost geschrieben, weil ich natürlich auch dumme Witze noch gemacht habe, über Rehgeschnetzelts und so weiter.
Genau.
Das ist ganz pietätslos.
Sehr nein, aber fein, aber.
Ja, aber was sie eben noch gut gesagt hat, oder? Die Bauern, wenn sie also sie sagen dann vermähen, glaube ich. Ja. Wenn ein Kitz vermäht, dann kommen sie also recht in Bussen über. Also es ist also sehr verboten, sie dürfen das nicht. Also die Bauern müssen wirklich gut schauen, dass sie das Feld von Kitz gesäubert haben, praktisch. Und hat sie dann auch darauf hingewiesen, ist auch noch interessant, oder? Für die Sicherheitskonferenz tut man jetzt eben Drohnen verbieten. Das heisst natürlich, dass das Risiko vielleicht grösser ist. Jetzt, du hast recht gehabt, wegen dem Wetter natürlich ist es vielleicht jetzt überhaupt kein Risiko. Aber man hat auch wieder in Kauf genommen, dass man Drohnen verbietet zugunsten von diesen wichtigen Leuten, die nichts beschliessen auf dem Bürgerstock und dann vielleicht ein paar Rehkitz halt nicht mehr gefunden werden, weil es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, wenn man durchs Gras läuft, als mit einer Drohne das zu machen. Also zeigt auch ein bisschen unsere Prioritäten Ordnung. Also die Außenminister sind natürlich schon wichtiger als die Rehkitz.
Ja, und ich finde, eigentlich ist es umgekehrt.
Genau. Also gut, wir haben jetzt gesehen, dass im Bundeshaus da Prioritätenordnung auch so ist, dass jeder ausländische Politiker ist offensichtlich viel wichtiger als unsere eigenen Politiker. So weit sind wir auch schon. Also unsere Politiker kannst du verprügeln, damit die anderen die Ausländer wirklich es gut haben in unserem Parlament. Gut, das war es gewesen, Bern einfach von dem 12. Juni 2024. Es ist der Mittwoch, Tonik Freusi und Markus Somm. Erstens, Memo Plus hat jetzt heute angefangen. Wenn ihr interessiert seid, könnt das abonnieren. Einfach damit es mal klar ist, da haben wir vielleicht auch eine gewisse Verwirrung gestiftet. Die Leute, die den Nebelspalter schon abonniert haben, die müssen gar nichts machen. Die kommen automatisch das Memo Plus über. Das ist ganz wichtig. Alle, die den Nebelspalter schon noch abonniert haben, müssen gar nichts machen. Und zweitens, die noch nicht abonniert haben, abonnieren den Nebelspalter, abonnieren, wenn ihr diese Art von Journalismus, zum Beispiel als Bern einfach, eben gut findet. Journalismus kostet etwas und Journalismus wird natürlich weiter existieren. Und ich glaube, das ist auch ein Journalismus, den man braucht. In dem Sinne würden wir uns freuen. Wir kommen wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, habt eine gute Zeit.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.